Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Schön, dass Sie bei uns sind und ich freue mich sehr, dass Schauspielerin Martina Gedeck bei uns zu Gast ist. In den kommenden 2 Stunden mit einem neuen Kinofilm ist sie wieder da. Die stillen Trabanten heißt der aktuelle Streifen, seit Donnerstag in unseren Kinos angelaufen. Martina Gedeck kennen wir aus vielen Kinofilmen, allen voran natürlich Das Leben der Anderen. Jetzt spielen Sie wieder eine Christa in diesem Film und wie lernen wir die kennen?
Die Christa bekommt große Schwierigkeiten mit ihrem Vorgesetzten, weil sie beim Reinigen 2 Kirschkerne übersehen hat. Mhm. Und die behält sie sozusagen als Unterpfand die ganze Zeit in der Hand. Sie ist ganz wütend, weil sie kann sich nicht zur Wehr setzen. Der Vorgesetzte ist der Mächtigere. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als sich unterzuordnen. Aber diese beiden Kirschkerne gibt sie nicht mehr frei. Aus diesem Kirschkern wird dann später auch was ganz Besonderes.
Richtig, genau. Gibt's denn in Ihrem Leben auch irgendwas, was Sie vielleicht mal früher so als Schatz gehütet haben oder immer noch?
So, sag ich mal, so spezifisch auf eine Sache bezogen eigentlich nicht. Ich habe ganz viele so kleine Figürchen und Sachen, die ich liebe und aufbewahre und sogenannte Snippets.
Mhm. Okay.
Da gibt's schon Sachen auch aus der Kindheit noch. Da gibt's kleine Holzfigürchen und so. Die habe ich dann immer ganz gern um mich. Und ich habe auf einem Foto gesehen, da war ich ungefähr schätzungsweise 3 oder 4, da standen die schon auf dem Tisch.
Ah, ja.
Also deswegen, glaube ich, habe ich so eine Liebe dazu, zu diesen kleinen Figuren und Sachen, die eigentlich unbewegt sind, aber doch irgendwie ein Leben haben, finde ich. Wenn ich sie anschaue, habe ich Freude und sowas habe ich schon. Aber nicht jetzt, sage ich mal, so eine Sache. Ich muss da ein bisschen aufpassen und vielleicht auch mal ein bisschen Dinge wegräumen, sonst wird das alles zu viel.
Okay, aber das können Sie dann durchaus auch, ja? Es gibt ja Leute, die können sich schwer von Sachen trennen. Oder?
Ja, ich packe die dann in Kisten und stelle die dann auf den Speicher. Also wegschmeißen tue ich das nicht.
Okay, sind irgendwo immer noch verfügbar, sagen wir mal so.
Genau.
Zurück zum Film. Es ist ja quasi ein, korrigieren Sie mich, Episodenfilm, kann man das sagen?
Ja, das kann man sagen, ja.
Ja, denn es ist ja eine Verfilmung eines Buches, das aus 3 Kurzgeschichten besteht. Das heißt also, es gibt 3 verschiedene Geschichten, die alle das große Thema haben. Einsamkeit, was in diesem Film ja ganz zentral ist. Also wir sind dort in einer Trabantenstadt, also die Hochhäuser, deswegen die stillen Trabanten, oft in sehr düstere und dunkle Farben getaucht, denn es spielt irgendwie vorwiegend in der Nacht. Also
richtig.
Das Gefühl, 80% sind davon Nacht und dunkel. Ja. Sind Sie eher ein Tag- oder Nachtmensch?
Ich bin ein Tagmensch.
Ja?
Ja.
Okay.
Also das ist für mich, nachts ist es für mich bis zu einem gewissen Punkt, dann will ich auch schlafen.
Wir haben schon kurz über den neuen Film gesprochen, Die stillen Trabanten. Ist ja ein Film, in dem ganz unterschiedliche Menschen durch ja eher zufällige Begegnungen ganz neue Erfahrungen machen und deren Leben sich dann auf einmal komplett verändert. Also Sie als Reinigungskraft Christa zum Beispiel, verlieben sich da allmählich in eine Frau, gespielt von Nastassja Kinski.
Ich meine, ich habe einen Mann gehabt, ich habe ein Kind.
Ja.
Also ich bin überhaupt nicht jemand, der auf Frauen steht in dem Film.
Mhm.
Und plötzlich passiert das.
Ja.
Und das ist das Geheimnis, was da so drin steckt. Ne?
Ja.
Dass man die Dinge, die man vorher gar nie, für mich kommt das nicht in Frage.
Mhm.
Ne? Und plötzlich denkt man, hey, was ist das? Es öffnet sich dieser Raum und man ist plötzlich mittendrin. Ja, das ist das Tolle.
Zumindest, dass sich neue Horizonte auch mal ergeben, ne? für die Person. In Ihrem Fall, ohne das jetzt groß vorwegzugreifen, hat man ja am Ende den Eindruck, dass es gut ausgeht sozusagen. Ja?
Ja.
Also ein Happy End ist zumindest mal angedeutet und der Film ist dann plötzlich auch mal in bunten Farben.
Richtig.
Also das wirkt ja total krass, auch einmal im Kontrast. Ja.
Ja.
Würden Sie dann schlussendlich sagen, dass Hoffnung und auch Wille sich am Ende dann durchsetzt und auszahlt für Sie?
Ja, das war ja auch für mich das Schöne an dieser Figur und an dieser Rolle, dass die tatsächlich das am Schluss, dass das irgendwie aufgeht. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Der Kirschkern. Also meine Figur ist, glaube ich, die kämpferischste Figur von allen. Sie kämpft wirklich um das, was sie will und geht dem nach. Und das hat sie vorher nicht gemacht. Ne, man spürt, dass sie am Anfang so stark gedemütigt ist und sie ist fast wie gelähmt. Und plötzlich sieht man jemand, der sagt, so, jetzt lasse ich mir das nicht mehr bieten. Jetzt gehe ich einen anderen Weg. Wenn man so will, also um es mit einem altmodischen Begriff auszudrücken, ist es Poesie. Und Poesie trägt ja immer den Keim der Hoffnung in sich. Ja.
Schön gesagt.
Ich wollte noch eine Sache sagen.
Bitte, bitte, bitte.
Weil meine Sache spielt ja im Bahnhof.
Richtig.
Und zwar im Leipziger Hauptbahnhof, in dieser wahnsinnig tollen eisernen Kathedrale. Ja, das ist ein Irrsinnsraum. Und da haben wir wirklich wochenlang gedreht, Nacht für Nacht im leeren Bahnhof. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis, muss ich sagen.
War selber beeindruckt, als ich das gesehen habe, dachte, da musst du unbedingt nochmal hin. Das ist ja ein Gebäude, unfassbar.
Ja, und das sieht man nämlich gar nicht, wenn man tagsüber dort ist und in der Nacht plötzlich öffnet sich dieser Raum. Da siehst du einfach, wie wunderschön der Bahnhof ist, ja.
Ich will jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen. Stimmt es denn, Frau Gedeck, dass es in Ihrer Kindheit bei Ihnen zu Hause gar keinen Fernseher gab?
Genau, das war so. Also zumindest, ich weiß gar nicht, wann wir den bekommen haben, aber da war ich bestimmt schon 6 oder 5, 6 oder so. Also als kleines Kind gab es das bei uns nicht. Und auch später hat meine Mutter darauf Wert gelegt, dass wir nicht zu viel fernschauen. Also es gab dann irgendwann, als ich anfing, fernsehsüchtig zu werden, das ist sehr schnell passiert.
Das geht ja dann oft schnell bei Leuten, denen es erstmal verwehrt wurde.
Ja, naja, mich hat es unheimlich fasziniert. Und meine Großmutter hatte einen Fernseher und da durften wir auch gucken. Und ich war natürlich wie gebannt. Ich war wirklich fernsehsüchtig. Und da hat sie dann schon sehr früh den Riegel vorgeschoben und zum Glück, muss ich sagen. Und hat gesagt, eine Sendung am Tag und das ist es auch. Und so haben wir uns dann geeinigt.
Gab es denn damals schon den Wunsch, Schauspielerin zu werden? In diesen ersten Momenten der Fernsehsucht?
Also ich habe ein Theatererlebnis gehabt als Kind mit 7 in Landshut, wo ich ja aufgewachsen bin. Und ich hatte eine wunderbare Lehrerin, die uns mit ins Theater Landshut, das Stadttheater, genommen hat. Und das war eigentlich mein Urerlebnis, weil das Fernsehen, das war für mich was Fremdes. Also das war eine fremde Welt. Ich dachte, das ist da irgendwie in diesem Kasten drin. Ich habe das überhaupt nicht realisiert, wie das zustande kommt. Aber im Theater konnte man ja sehen, dass da Menschen sind auf der Bühne. Mhm. Und man konnte das riechen und man konnte das irgendwie spüren.
Der direkte Kontakt.
Ja. Und es waren eben dort Blumen und Bäume und Pilze, die gesprochen haben. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, dass es das eben gibt, auch in der Erwachsenenwelt. Und das hat mich sehr bestätigt in meiner kindlichen Fantasie. Und ich glaube, das war die Initiation fürs Theater.
Okay, und dann kam auch nochmal ein Austauschjahr in den USA
Richtig.
Dazu, wo Sie dann einen Schauspielkurs belegt haben. Ne?
Naja, das ist in Amerika so, in der Highschool hat man jedes Unterrichtsfach jeden Tag. Mhm. Und ich musste dieses ja sowieso wiederholen, weil die Highschool in Deutschland nichts gilt und deswegen konnte ich jeden Kurs belegen dort in der Schule, den ich wollte und habe mir natürlich die besten Fächer ausgesucht, habe dort Kunst, also irgendwie, weiß ich nicht, da konnte man Fotografie und sonst was alles, die haben da ein Irrsinnsangebot gehabt, Steno und Schreibmaschine habe ich da gelernt und so weiter und eben Drama. Das war dann natürlich der Schauspielkurs und da habe ich das jeden Tag gehabt und ich hatte einen fantastischen Drama-Teacher und die Klasse war begeistert und wir haben jeden Tag improvisiert und ein Stück wurde aufgeführt. Das war das große Ereignis. Das war eine Riesenschule mit 2000 Schülern und die Aufführung war berühmt und ich habe dann eine Rolle ergattert und war wahnsinnig stolz und glücklich und nein, das war dann auch sehr ausschlaggebend, muss ich sagen. Da war ich ja schon 16 und ab da wollte ich eigentlich Schauspielerin werden.
Martina Gedeck, gerade im Kino zu sehen in dem neuen Film Die stillen Trabanten, aber auch für eine heute ja so gefeierte und ausgezeichnete Schauspielerin war ja nicht immer alles leicht im Leben und in der Karriere. Also ihre Anfänge als Theaterschauspielerin waren jetzt auch nicht so einfach, ne?
Ja, also das war schon schwierig, da überhaupt reinzukommen. Also, dass man überhaupt wahrgenommen wird. Und damals, also ich habe ja in den 80er, Anfang 90er Jahren Abschluss gemacht an der Schauspielschule, bin dann 2 Jahre am Hamburger Schauspielhaus gewesen. Zum Beispiel, das war dann, nachdem diese 2 Jahre vorbei waren, wusste ich eigentlich jetzt nicht, wie geht's jetzt weiter. Denn ich bin ja nicht von Anfang an im Film gewesen, ich habe Theater gespielt. Und der Zadek hat dort aufgehört als Intendant und dann wusste ich nicht, der hat mich nicht mitgenommen, der hatte seine Leute und wollte mich da nicht unbedingt dabei haben. Meinte, du kannst bei mir nichts spielen, außer winzige Rollen, das bringt dir nichts, du musst groß spielen, du musst jetzt, bis am Anfang, du musst raus und so. Und dann war das schon mühsam erstmal. Ich hatte zwar immer kleine Sachen oder auch Auftritte, also ich hatte auch Engagements, aber es war nicht so eine warme, jetzt sag ich mal, dass ich fest an einem Theater war und am Haus war oder so. Oder eine Sicherheit hatte. Also ich hatte von Anfang an, musste ich immer einzelne Projekte machen. Das war anfangs schwierig. die Kollegen, die ich hatte von der Schauspielschule, die hatten alle dann ihr Theater, wo sie dann 5 oder 10 Jahre erstmal gespielt haben. Und wenn du da erstmal drinnen bist, dann lernst du ja viele Leute kennen, ja, und dann wirst du weitergereicht oder gehst von dort nach da. Und das war bei mir nicht. Ich war von Anfang an, wie man so schön sagt, frei. Mhm. Eine freie Schauspielerin. Und dadurch war ich natürlich dann auch, als dann so kleinere Filmangebote oder auch kleine Rollen ankamen, war ich auch frei dafür. Und ich habe halt einfach damals dann alles gemacht. Also ich habe die ganz kleinen Sachen gemacht. Ich habe kleine Rollen gespielt. Ich habe in irgendwelchen Serien. Was anderes gab es damals auch gar nicht, so das große Kino, so wie wir es jetzt kennen. Das, ja, gab es nicht. Also es gab die ganzen Serien, Fahnder und ich weiß nicht, wie sie alle hießen. Und da habe ich...
Lehrer Dr. Specht.
Lehrer Dr. Specht, genau. Ja. Heinz Becker war eine Serie, wo ich dabei war. Und dann kam irgendwann Praxis Dr. Markus Martin. Es gab allerhand Serien. Das Nest war eine Serie, wo ich dann kleine Episodenrollen, manchmal eine kleine Episodenhauptrolle dann beim Fahnder schon und so. Ja, das war erstmal richtig von der Pike auf. Das war meine Provinz sozusagen.
Ja.
Und da habe ich natürlich, weil ich wollte ja gar nicht Fernsehen machen oder Film, ich wollte natürlich eigentlich Theater machen. Mhm. Und da habe ich aber viel gelernt, natürlich. Mhm. Auch gerade, weil es mir nicht so jetzt drauf ankam, aber ich dachte mir, na gut, aus der Rolle machst du jetzt was. Was kann man aus diesem Ding, aus diesem Monolog oder aus diesem Text jetzt machen und so. Ja. Und habe angefangen, meine Fantasie da rein zu tun, damit das wenigstens spannend ist, sonst damit ich mich nicht langweile.
Sie haben sogar in einem Oscar-prämierten Film mitgespielt, Das Leben der Anderen, werden sehr viele Menschen gesehen haben. Ulrich Tuco hat da mitgespielt, Ulrich Mühe, großartige Besetzung. Das war 2006 und der Regisseur Florian Henke von Donnersmarck, der hat Sie damals ja persönlich davon überzeugt, die Rolle in seinem Film anzunehmen, ne?
Das war bezaubernd. Es war so, dass ich eigentlich keine Zeit hatte, das war das Problem. Die Anfrage kam relativ spät, die anderen Kollegen waren schon besetzt und er hat mir einen handschriftlichen Brief geschrieben auf eine sehr ungewöhnliche Weise, weil er schrieb, ob ich nicht Lust hätte und Interesse, die geliebte Christa Maria Sieland zu spielen. Und das fand ich außergewöhnlich, dass jemand von seiner Figur sozusagen als geliebte Figur spricht. Ja. Das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Und alles, was er zu der Figur zu sagen hatte, hat mir sehr eingeleuchtet. Ich meine, das Drehbuch war auch von A bis Z so, wie ich es bekam, wurde es verfilmt. Das wurde kein i-Tüpfelchen dran verändert. Also das war schon ein richtiges Pfund. Das hat man schon gleich zu Beginn gemerkt. Also,
Wahnsinn.
Aber dass es so ein großer Erfolg wird, das konnte man nicht wissen.
Was hat denn der Oscar denn für diesen Film für Sie persönlich verändert?
Naja, ich war im Ausland plötzlich jemand. Also man hat dann immer gesagt, she's the girl from Life of the Others. Das heißt, also egal wo man hinkommt, wenn man dann den Namen des Films gesagt hat, wussten die Leute Bescheid. Und ich habe viel dann auch im Ausland gearbeitet.
Sie haben ja tatsächlich dann auch Robert De Niro treffen können, eins ihrer großen Vorbilder. Vielleicht können wir da nochmal 2 Schritte zurückgehen. Jedenfalls habe ich über Sie gelesen oder Sie haben es gesagt, dass Sie natürlich auch als junge Schauspielerin, als junge dann Filmverrückte, die gerne das dann machen wollte, sich natürlich Sachen abgeschaut haben von anderen Menschen, unter anderem eben Robert De Niro oder Betty Davis. Und was haben Sie dann sich von denen angenommen? Was haben die anders gemacht, besser gemacht als andere Schauspielerinnen und Schauspieler?
Das war eben für mich eine große Inspiration, die Kraft zu sehen von diesen Schauspielern bei Bette Davis. Sie hat als Frau einfach so kraftvolle gespielt. Sie war einfach immer unheimlich bei sich. Sie hat auch unangenehme Personen gespielt und zwar mit einer Überzeugungskraft und einem inneren Wissen um das, worum es geht. Das war wirklich bahnbrechend, fand ich. Und beim De Niro gibt es eine Sache, die ich sehr auffallend finde und die man sich wirklich auch als Schauspieler gern zu Herzen nehmen sollte. Der hört seinen Mitspielern so gut zu. Das mhm. ist jemand, der sich wirklich voll und ganz auf seinen Kollegen konzentriert. Und er ist natürlich auch, also er traut sich, bei sich zu bleiben, introvertiert zu sein. Also er muss nicht alles aufs Silbertablett legen. Er muss sich selbst nicht erklären. Das ist was sehr Schönes. Also dieser Minimalismus und diese Wärme, die er auch eigentlich für mich zumindest beim Spielen hat. Und das habe ich natürlich dann beim Arbeiten auch erlebt.
Und wir haben gerade schon über eines ihrer Schauspielvorbilder gesprochen, über Robert De Niro. Und nach ihrem Erfolg eben mit Das Leben der Anderen kam sie dann wirklich zu einer Zusammenarbeit mit ihm. Das war 2006 auch in The Good Shepherd, Der gute Hirte. Wie war das damals für Sie?
Ja, also das war schon so ein bisschen irreal, muss ich sagen. Es gab natürlich ein Casting, zu dem ich eingeladen wurde nach London. Und ich war sehr, sehr aufgeregt und hatte mich vorbereitet, hatte das alles sehr, sehr gut auswendig gelernt und wurde dann von der Casterin in den Raum gebeten. Da standen zwei Menschen am Fenster. Ich hatte mir vorgestellt, jetzt ist so ein Riesenraum mit 10, 20 Leuten. Mhm. Und da standen zwei Menschen am Fenster, die sich dann beide umdrehten. Und das war De Niro und Leonardo DiCaprio. Ja. Und ich war mit den beiden dann plötzlich so alleine im Raum. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass das so intim und normal ist. Also so wie bei uns. Ne? Ja. Also so, wenn man hier ein Casting macht, ist das eben auch so. Ich fand das unheimlich toll, aber ich war natürlich doch etwas erschrocken im ersten Moment, muss ich sagen. Und das wissen die natürlich. Also die helfen einem dann aus der Patsche, fragen, wie war die Reise, wie war die Anfrage. Mhm. Und ich habe dann irgendwas gestammelt. Und dann habe ich eben angefangen, mit ihm zu arbeiten in diesem Casting. Das hat eine Stunde gedauert und war sehr interessant. Er ist sehr, sehr behutsam gewesen und hat mich dann immer gefragt, möchten Sie noch eine Aufnahme machen oder finden Sie das jetzt gut, was Sie gerade gemacht haben, oder möchten Sie es noch mal machen? Das hat mich unheimlich irritiert. Ich hab dann gesagt, soll ich es noch mal machen? Und dann sagt er, wenn Sie wollen, Sie können es machen, müssen aber nicht. Habe ich gesagt, ja, dann mache ich es halt noch mal. Ja. Das war sehr lustig. Also, und die Arbeit war intensiv und schön. Und ich hatte natürlich Angst, weil ich dachte, jetzt ist er nicht nur der Partner, er ist nicht nur ein Schauspieler, ja, sondern er ist Regisseur. Er wird jetzt auch noch beurteilen, wie ich spiele. Und es war, aber ich habe mich dann dran gewöhnt.
Okay, aber Sie haben auch mal gesagt, wenn Sie jetzt als sehr erfolgreiche, gestandene Persönlichkeit und Schauspielerin ans Set kommen, kann es auch mal passieren, dass Kolleginnen Angst haben.
Sicher, ja, natürlich. Und damit rechnet man selber gar nicht. Das nimmt man gar nicht unbedingt so wahr. Aber ich habe mir jetzt einfach immer schon seit einigen Jahren zur Regel gemacht, ganz liebevoll und aufmerksam auch zu sein am Anfang, gerade am Anfang. Und das einfach mit einzuberechnen, dass es manchmal sowas geben kann, dass Menschen, die mich nicht kennen, möglicherweise eine Scheu haben. Nicht nur übrigens Schauspieler, auch andere Gewerke. Ja, ich habe ja mit Maskenbildnern oder Kostümen, Garderobern oder so zu tun. Und das ist wichtig, dass man einfach normal ist zu den Menschen und nett. Und wir sind ja so eh alle immer aufeinander angewiesen. Also es ist immer eine Teamarbeit. Das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich genauso.
Richtig. Alleine ist man da auch nichts. Ja, das stimmt.
Eben. Und man muss einfach Anstand haben und freundlich bleiben miteinander. Und es gibt ja auch keinen Grund. Jeder will ja das Beste.
Frau Gedeck, Sie gelten schon als Perfektionistin, was Ihren Beruf angeht. Würden Sie das unterschreiben, dass Sie als Schauspielerin eine Perfektionistin sind?
Vielleicht wirkt das so auf Außenstehende. Ich nehme halt sehr viel wahr. Also ich nehme die Kleinigkeiten oder die Feinheiten wahr. Und die Feinheiten müssen für mich halt auch stimmen. Da habe ich gerne eine gewisse Genauigkeit. Es ist ein bisschen so wie eine Form. Und wenn die Form für mich stimmt, dann kann ich mich da drin frei bewegen. Mhm. Und die Form, das heißt zum Beispiel, dass ich weiß, was ich anziehe, dass nicht also die Kostümbildnerin sagt, ja, heute ziehen wir mal das an oder das, sondern dass ich weiß, in der Szene habe ich das an, weil wenn ich das an habe, da fühle ich mich für diese Szene wohl drin. Und das, solche Sachen spreche ich vorher ab. Mhm. Also das ist klar. Und ich möchte mir die Scham und Schmach und Schande ersparen, meinen Text nicht zu können. Das finde ich wahnsinnig peinlich.
Da wollte ich mal drauf hinaus, denn ich habe von Ihnen gehört, dass Sie eine eher langsame Lernerin sind. Ist das immer noch so?
Ja. Wenn ich also sehr viel, ich habe jetzt zum Beispiel bei der Rolle, die ich jetzt gerade spiele, wahnsinnig viel Text zu lernen. Und das ging dann irgendwann besser. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen? Riesenreden und Ansprachen und so. Und das ging dann so nach ein paar Wochen, habe ich gedacht, ach ja, jetzt komme ich schneller rein. Aber ich brauche lang, vor allem, weil ich möchte nicht an den Text denken, wenn ich spiele. Und das heißt, der Text muss einfach sitzen. Und das ist.
Warum ist das so wichtig als Schauspielerin?
Für mich ist es ganz wichtig, weil es gibt natürlich Rollen, wo man auch durchaus mal improvisieren kann. Aber bei meinen Rollen ist meistens jedes Wort geschrieben vom Autor und auch überlegt und macht auch Sinn. Wenn ich jetzt anfange rumzustottern, aber ich muss eine Frau spielen, die gerade und direkt und klar spricht, und weiß, was sie sagt. Es muss auf dem Punkt sein. Das ist wie bei Musik. Viele werden das verstehen. Wenn man jetzt ein Stück von Bach einstudiert auf dem Klavier, wäre es gut, wenn man jeden Ton spielt. Und wenn man ihn nicht spielt und man fängt an, okay, ich habe mich jetzt verspielt, dann improvisiere ich ein bisschen. Das wird schwierig. Deswegen ist es besser, man kann die Noten und dann kann man das erleben. Dann kann man das fühlen und dann kann man sie sozusagen abheben beim Spielen. Und das ist genauso bei uns. Also so ist es bei mir jedenfalls.
Jetzt, wo wir schon beim Thema Musik sind, hatte ich ja fast vergessen. Es gibt eine Tatsache, die ich gehört habe, war ich unglaublich froh, die zu hören, die uns vereint. Sie sind großer Fan von Eric Clapton.
Richtig.
Ja, ja. Na, ich nämlich auch. Ich verehre den Mann, seitdem ich Jugendlicher bin.
Unglaublich.
Und habe durch ihn Gitarre spielen gelernt.
Ist das wahr?
Ja.
Das ist ja großartig.
Ja, ja, wirklich wahr.
Ja,
wie sind Sie dazu Clapton gekommen?
Ach, ich weiß es nicht. Ich habe einfach sehr, sehr spät diese ganzen Leute kennengelernt. Mitte 30, Mitte, Ende 30. Und das hat natürlich mit der Musik zu tun, die ich fantastisch finde. Aber er hat ja ein irrsinniges Schicksal auch.
Ja.
Also, und ich habe ihn, glaube ich, irgendwann mal in einem Film gesehen, wo er gespielt hat. Und das fand ich unglaublich beeindruckend.
Leider geht unser Gespräch schon seinem Ende entgegen, aber eine Frage habe ich noch zu Ihrem Schauspielberuf nämlich. Also da frage ich mich oft, was nehmen Sie eigentlich mit ins Leben? Also das, was Sie für Ihre Rollen so gelernt haben. Sie haben zum Beispiel Italienisch gelernt für den Film Bella Marta, in dem Sie eine Spitzenköchin spielen, haben Klavierspielen extra gelernt für Ihre Rolle der Pianistin Clara Schumann und haben auch für eine Rolle Haare schneiden gelernt und dachten danach, gut, das kann ich jetzt auch so gut, dass Sie Ihrem Mann gleich mal die Haare geschnitten haben. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ja, das war in der Zeit, wo man nicht zum Friseur gehen konnte. Und da habe ich dann gedacht, naja, ich habe das doch schon mal gemacht. Ich weiß ja, wie es geht. Es ging auch ganz gut, muss ich sagen. Aber natürlich, die richtigen, echten Profis, die wären entsetzt gewesen. Das ist ja ganz klar. Nein, also viel behalte ich. Also das Klavierspielen ist natürlich für mich was ganz Wichtiges geworden. Mhm. Ich habe eigentlich viel behalten. Ich habe ja auch viel Gegenstände noch aus den Filmen. Also ich habe die Töpfe von Bella Marta zum Beispiel und die Messer habe ich damals
und die sind auch im Einsatz
abgekauft. Noch? Die sind im Einsatz.
Ja. Also Sie kochen schon gerne?
Ja, ich koche gerne, beziehungsweise ich helfe gerne beim Kochen, weil ich bin eigentlich keine gute Köchin. Mein Mann ist der Koch bei uns zu Hause und der ist ein sehr, sehr guter Koch, aber ich mache mit, sagen wir mal so.
Ist ja ähnlich wie bei uns zu Hause, meiner Frau, der Koch auch nicht eher. Vielleicht nochmal ganz kurz zu Ihrem Mann, die Frage hatte ich noch nicht gestellt. Der ist ja auch ein bekannter Regisseur. Sie haben auch viele Filme mit ihm gemacht, schon bevor Sie auch zusammenkam. Wie ist denn das, wenn Sie gemeinsam Filme drehen?
Das ist sehr, sehr schön gewesen. Jetzt haben wir gerade einen Film zusammen gemacht, weil er sehr behutsam mit mir ist und ich mit ihm auch. Wir lassen uns sozusagen unseren Raum. Und ich weiß aber, dass er auf mich schaut und dass er mich rettet vor Peinlichkeiten oder vor irgendwelchen Dingen, die vielleicht nicht gut sind oder so. Also da achtet er drauf. Da fühlt man sich gut aufgehoben. Und er, glaube ich, freut sich auch, wenn ich gut bin.
Das ist spannend, dass Sie gerade in dem Moment jetzt an Ihrem Ehering
so
drehen. Das ist sehr lustig. Ja, so oft enden solche Interviews ja immer mit den Fragen nach nächsten Projekten, nach großen Zielen, die Sie möglicherweise noch haben. Trotzdem habe ich von Ihnen gehört, Sie hatten eigentlich nie so große Ziele. Die kamen dann einfach immer, die Sachen, die kamen, ne?
Ja, das stimmt, weil ich habe mir gedacht, und das kommt auch aus der Anfangszeit, es nützt ja jetzt nichts, wenn ich die ganze Zeit auf das große Dingsbums warte. Ich nehme jetzt einfach das, was da ist und mach was draus sozusagen. Insofern bin ich da ein bisschen unabhängig. Und da habe ich einen wunderbaren Kollegen, Marcello Mastroianni, der wurde gefragt, warum er eigentlich so viel schlechte Filme macht. Er sei doch so ein Weltstar und er könnte sich doch die Projekte aussuchen, warum er so viel dummes Zeug dreht. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich weiß vorher nicht, was aus diesen Filmen wird und ob sie gut oder schlecht werden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich möchte spielen. Und ich kann nicht nur alle 5 Jahre einen Film spielen. Und der richtig gute Film, das kommt alle 5 Jahre. Und ein bisschen hat er recht. Die richtig tollen Projekte kommen so circa alle 5 Jahre. Dazwischen ist auch Tolles dabei. Mhm. Das hat mir sehr eingeleuchtet zu sagen, ich will spielen. Und das ist mein Beruf und meine Aufgabe und meine Liebe.
Und das ist, glaube ich, die Hoffnung auch für alle Film- und Fernsehfans, dass sie noch lange weiterspielen und uns beglücken. Jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, Sie im Film zu sehen, Die stillen Trabanten. Ich habe mich sehr gefreut, Martina Gedeck. Bleiben Sie uns lange erhalten mit Ihrer tollen Schauspielkunst und danke für den Besuch.
Vielen, vielen herzlichen Dank. War sehr schön.
Antenne Brandenburg.